Frage wie diese. Alex Bräucher fragt sich und seine Gäste, was eigentlich gerade los ist.
Herzlich willkommen zu Tage wie diese. Ich freue mich diese Woche auf meinen Spezialgast Friedrich Lichtenstein. Hallo.
Hallo.
Hallo. Ja, also wir stellen ja unsere Gäste manchmal ein bisschen vor. Bei dir weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll und wo ich enden soll. Viele kennen dich ja von der Musik als Werbeikone. Du betreibst eine Bar. Du bist bei RTL in der Show. Was noch alles?
Ja, das ist ja das Ding. Ne? Das ist manchmal auch tatsächlich, das ist nicht kokett von mir. Ich erlebe das. Wenn es da zu viel Informationen gibt, dann sind die Leute manchmal schon wieder raus, weil sie auch, ja, ist klar, alles. Aber es ist ja auch tatsächlich alles ganz viel. Ich weiß auch nicht, wie wir das strukturieren, unser Gespräch. Also Filme, Collagen, Bricolagen, Konzepte.
Ja.
Alles Mögliche.
Ich habe dich kennengelernt in Berlin bei einem Konzert, das du gegeben hast in der Bar 1000. Und das war sehr launig und du bist ja in Berlin fest verankert, auch in der Kultur.
Ja.
Ich kenne dich hauptsächlich als Musiker.
Sehr gut. Das ist schon mal ganz gut.
Sehr gut, oder?
Ja, ja, das ist schon mal sehr gut. Dann können wir über meine Musik reden vielleicht. Da haben wir schon
gerne.
So einen kleinen Fokus.
Mhm.
Ja, ne?
Ja, gerne.
Da, gut, damit fing ja bei mir auch tatsächlich alles an. Das war ja der erste Song, der heißt Boccia Boccia. Das war so mein erster Song, das war 2002 und der kam sehr gut an. Ich hatte einen Auftritt in Oper in Bordeaux mit Sascha Walz und ich habe es hat sich angefühlt, als wäre ich schon ein Popstar. Und da dachte ich, okay, das mache ich jetzt. Ich werde ein Popstar mit weißem Anzug, Go-Go-Dancern und ab geht die Luzi. Aber das hat nicht so richtig geklappt. Und aber ich habe trotzdem immer Musik gemacht und bis heute. Und das ist macht natürlich Spaß.
Ja, ich erinnere mich auch noch an den Delfin-Mann. Genau, ja. Und dann hast du irgendwann bist du, glaube ich, auch einfach dem breiten Publikum wahrscheinlich über deine Werbekampagnen bekannt geworden. Ich sag mal, viele erinnern sich ja doch an die Supergeil-Kampagne, aber auch danach hast du ja noch ganz viel gemacht. Was, wenn du Leute, die du jetzt neu kennst, also dich neu entdecken, ich sag mal, auf einer Party, auf einer Berlinale oder so, worauf sprechen die dich am meisten an? Was ist so.
Ja, das ist, also die so richtig mit mir sprechen, die können sich ja vorstellen, dass es langweilig ist, wenn man immer nur diese eine Sache erwähnt. Und die so richtig mich ansprechen, die beziehen sich schon auf meine Musik, also auf Belgique, Belgique oder auf viele winken mir zu aus dem Auto wegen Arte, da haben wir über die Tankstellen des Glücks nachgedacht und den Song und die haben dann immer noch eine andere Idee und sagen, dass sie die Platten lieben und ob ich nicht noch ein Album habe von Bad Kastein, ist vergriffen. Und, und die anderen, die gucken so aus dem Augenwinkel und die wenigsten sprechen mir jetzt darauf an.
Ja, ich habe auch natürlich mal so geschaut. Wir haben ja im Vorgespräch auch ein bisschen darüber gesprochen, dass du deine Musik natürlich im allerliebsten auch auf Vinyl hörst. Klar, klingt am besten. Die bittere Realität ist ja, die meisten Leute hören es bei Spotify oder bei Amazon oder so, aber da habe ich gesehen, also Belgique ist ja immer noch dein ungeschlagener Bestseller, ne? So, also Belgique wird am allermeisten. Aber auch deine neue Kollaboration, darf man das so nennen, Kollaboration, die jetzt gerade, der Funkroboter ist ja auch, geht richtig ab.
Ja, ist auch sehr süß, ja genau, das sind so sehr junge Leute, so 20, 21 und die haben mich da so eingeladen.
Ja.
Und da habe ich mitgemacht. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Und ich habe jetzt ein ganz tolles Song eingesungen für Purple Disco Machine, der international sehr erfolgreich, sehr bekannt ist und auf der ganzen Welt spielt. Mhm. Und der Song heißt Die Maschine und der kommt dann im August raus. Mhm. Das finde ich auch großartig. Ja, es gibt so verschiedene Zusammenarbeiten mit verschiedenen Leuten. Und da bin ich immer sehr offen auch. Ne? Also ich bin neugieriger Typ.
Ja, wir verlinken auch wie immer in den Shownotes, werden wir Friedrichs Kontakt zu Instagram und natürlich auch zu seiner Musik verlinken. Dann könnt ihr euch das alles mal anhören, wer ihn noch nicht kennt. So, und dann hast du gerade das Album genannt, Bad Gastein.
Ja.
Das ist ja vergriffen, hast du gesagt?
Ja, das ist sehr begehrt, aber es lohnt sich wohl dennoch nicht, das nochmal zu produzieren. Keine Ahnung, was da los ist. Ich kenne mich da wirklich nicht so gut aus mit dem Geschäftlichen. Ich bin eher der Content-Typ.
Ja.
Aber Distribution ist ja King Kong, wie wir wissen. Und der, das vergriffen, die Platte. Und jetzt, genau. Aber es gibt ja, kann man Spotify hören und so weiter. Und ich habe ja ein Nachfolgeprojekt, das ist Good Gastein. Das ist dann Zeiten von Corona und der Ukraine-Krieg ging los. Also sehr bittere Zeit. Es gab keine Auftritte. Ich war ja auf Intensivstation mit Corona.
Oh ja.
Und war, also, und da habe ich ein Album aufgenommen, das heißt Good Gastein. Ist immer Spoken Words and Song, Spoken Words and Song. Viele Cover, die ich liebe. Ja, Sebastian Borkowski, der musikalischer Direktor, Doppelalbum auf Vinyl, schönes Artwork. Finde ich auch sehr, sehr schön. Ne? Da bin ich auch stolz drauf.
Ja, und das ist auch schön. Und das ist ja auch deine tolle bassige und voluminöse Stimme ist da natürlich auch wunderbar. Kommt da toll zur Geltung, auch wenn die Instrumentierung ein bisschen ruhiger ist.
Ja.
Und wenn es weniger poppig ist und ein bisschen Klassiker. Das ist, habe ich mir eben auch nochmal angehört vorher. Und das ist wirklich ein tolles Album. Also Gratulation. Ja, und die Intensivstation wahrscheinlich keine schöne Erinnerung. Aber wenn du es gerade erwähnst, war das knapp auf Kante oder?
Ja, ja, ich lag tatsächlich da auf dieser berühmten Station in dieser Charité und um mich herum sind sie schon gestorben. Und ich, aber ich habe das gar nicht richtig wahrgenommen. Die haben mir, glaube ich, sehr gute Sachen gegeben, die wir gerne mal rauskriegen, was. Ich war eigentlich wie ganz happy und so ganz hellsichtig. Ich habe dann so Filme mir angeguckt auf meinem iPad. Das kam mir so ganz blank geputzt vor. Mein Sohn hat mir nochmal so Erzählungen von Tschechow geschickt. Der hat ja auch gelesen und war total euphorisch. Also mir ging es eigentlich sehr gut. Bin dann trotzdem nochmal ohnmächtig geworden kurz und aber habe viel Gewicht verloren und bin dann da raus. Und es war eine knappe Sache. Ich war hier zu Hause, meine Tochter war da. Ich habe gesagt, ja, ich habe Fieber, ein bisschen ist doch schön. Ich erinnere mich an Kindertage, wenn du Fieber hast, dann kommt ja irgendwann die Rekonvaleszenz, es wird schon. Und dann ist die aber bei mir geblieben und das so beobachtet. Ich habe sehr geschwitzt. Dann kam der Notarzt und dann sagt, oh Mann, schnell weg hier. Und es ist aber gut gegangen, ja.
Ja, Gott sei Dank. Wurdest du auch beatmet?
Nicht. Ich hatte Sauerstoff, aber nicht mit diesen Maschinen.
Ja,
aber,
Gott sei Dank.
Zu mir sind immer nur die Marsmenschen da reingekommen, war auch eine geschlossene Station. Und dann waren alle so grün angezogen, haben geraschelt. Und man hätte nie sehen können, wer jetzt gerade kommt. Die waren alle so, hatten eine ähnliche Statur. Und,
Wahnsinn.
Und Bettnachbarn, das war dann manchmal schon krass, da, die dann da neben lagen und dann nicht geschafft haben. War eine harte Zeit.
Wahnsinn.
Sehr hart. Aber irgendwie bin ich da auch gut durchgekommen. Also das hat
Gott sei Dank.
Richtig Angst. Ja.
Ja, Gott sei Dank. Der Frank Künster, den wir ja beide auch gut kennen aus Berlin, der war ja auch auf Intensiv und hat darüber ja auch eine kleine Geschichte geschrieben, die wir gemeinsam ja auch rausgebracht haben. Ja, na gut, also schließen wir dieses Kapitel und schön, dass alles geklappt hat und dass du danach auch gleich genauso produktiv, mindestens genauso produktiv wieder ins Leben gegangen bist. Ja, irgendwann hast du ja auch so, sagen wir mal, dir so ein äußeres Markenzeichen zugelegt oder beziehungsweise du warst ja immer schon ein sehr markanter Typ, ne? Und ich erinnere mich immer schon an den Bart und an den klassischen Look, die Anzüge. Aber dann irgendwann kam noch der goldene Nagellack und die IC-Sonnenbrille dazu, oder? Ja. Und das ist geblieben, oder?
Ja, die Brille wechsle ich schon sehr oft, aber die IC-Brille mag ich schon sehr von der ersten Stunde an. Mhm. Aber ich habe auch andere Modelle und mit der goldenen Lack, das ist Folie, sage ich dann jedes Mal. Also das ist kein Lack, das ist Folie.
Aha.
Und die ist dann irgendwann mal, gab sie nicht mehr und ich wollte keine andere nehmen. Es gibt andere Modelle, die sind aber nicht so toll und die wollte ich nie haben, weil der Farbton des Goldes mir nicht so richtig gefällt. Mhm. Und ist diese, die ich da habe, ist von L'Oreal 007, also wer da was zu Hause rumliegen hat, bitte sofort zu mir schicken, weil ich die immer noch sehr mag und es ist eigentlich die einzige, die ich trage. Mhm. Und jetzt hatte ich wieder eine Kampagne gedreht, die Leute, die für das Styling verantwortlich waren, tatsächlich wieder welche gefunden und jetzt auch wieder ein paar. Und die trage ich dann auch auf den Fußnägeln. Das ist schon ganz gut. Das ist mit den goldenen Nägeln schon ganz gut.
Ja, und 007, das passt ja auch zu dir, oder?
Ja, das passt. Also, was soll man sagen? Das passt
genau. Ja, schön. Ja, und du hast ja auch in deinem Leben die vielen, vielen Rollen, die du angenommen hast oder die du gezeigt hast, du vom Flaneur zum Lebemann. Und jetzt bist du aber ein bisschen, sagen wir mal, hast du dem Hedonismus, dem schnöden Hedonismus, dem verbrauchenden, konsumistischen Hedonismus der Nullerjahre und der beginnenden 2000er ja auch jetzt einen neuen. Dem hast du ein neues philosophisches Schnäppchen vorgesetzt.
Ja, genau, ich habe mir was überlegt. Ich habe also die klassischen Männerrollen, die sind ja in die Krise geraten. Junge Männer müssen gucken, wie sie klarkommen, weil ja. das, was sie gelernt haben im Kino oder von ihren Vätern, das funktioniert nicht mehr. Und James Bond soll eine Frau werden und Playboy ist auch nicht mehr ganz so cool, wie es früher mal war. Und da haben wir, also habe ich mich oft mit Leuten unterhalten und dachte, ja, es wäre doch Zeit für einen neuen Typ Mensch, sag ich mal. Eigentlich vom Mann ausgehend, aber ein Typ Mann, der auch der auf Frauen besetzen können. Und das ist der Lebemönch. Das ist witzig gemeint. Lebemensch, Lebemönch sind so andere Typen, die so anders unterwegs sind, sehr sophisticated, so mit Geheimwissen, also was heißt Geheimwissen, so wie geheime Badestrände, die man die weiter erzählt. So, die wissen, wo es gut ist und sind, es können auch Frauen sein und die Altersbeschränkung gibt es auch nicht, von sehr jung, von 18 bis 100 halt. Die leben so ein bisschen anders. Die haben auch Interesse an Spiritualität, die haben auch da Interesse daran, gut zu leben, aber machen das so ein bisschen anders als die, zum Beispiel das Reisen. Die sind jetzt keine Globetrottel, wie man so schön sagt. Ne? Ja. Die selber nennen sich Globetrotter, glaube ich, aber sind ja eigentlich Globetrottel. Und Touristen sowieso furchtbare Leute, die eben das, was sie lieben, eigentlich zerstören. Die fahren dahin, weil sie es alles schön finden und dadurch wird es unerträglich dort. Ne? Ja. Und die Lebemönche, die verreisen wie Auftragskiller, ne? Die hinterlassen keine Spur, nur wenn sie ganz sicher sind, schießen sie ein Foto und sie verraten nicht wo. Also die haben so eine andere Art, im Leben zu sein und tragen ihre Sachen auch sehr lange und lieben es zum Beispiel, wenn die Manschetten, die Doppelmanschetten von ihren Händen durchgestoßen sind und viele andere Sachen. Ja, wissen die und ja, und unterhalten sich und
ja, das klingt, ja, also das heißt, ich erkenne sozusagen eine Abkehr vom Konsum, vom Verbrauchenden. Du sagst Nachhaltigkeit, indem man Dinge lange nutzt. Und mir hat natürlich auch gut gefallen, Schießen. Ein Foto, ja, mit der langen Pause. Genau, weil ich glaube, wenn du gerade das Thema Reisen als erstes aufmachst, das fällt einem ja auf. Sobald es bei Instagram war, ist der Ort im Grunde zerstört, weil dann kommen da diese ganzen Leute und alle machen Selfies. Und eigentlich kann man da gar nicht mehr baden, weil alle da stehen und versuchen, das beste Foto zu machen. Und eigentlich machen ja das gleiche, alle machen das gleiche Foto.
Ja, das ist schon ein bisschen komisch. Ich meine, ich bin ein Freund des Rausches und ich weiß auch, dass es schön ist, Partys zu feiern. Die haben ja auch nur so ein komisches Geheimnis. Alle sind so im engen Raum zusammen drin. Ja. Und irgendwas wird da ausgetauscht. Irgendwas Essentielles für unsere Lebensgemeinschaft wird da, glaube ich, ausgetauscht. Irgendwelche Pheromone oder Botschaften, die unsere Körper ausdunsten oder keine Ahnung, was da läuft. Also es gibt offensichtlich ein Interesse, dass man an irgendeinem Ort versammelt ist und sich einander reibt und es ist laut und es ist ein Rausch. Also das verstehe ich schon. Aber speziell dieses Reisen, dieses touristische Reisen und dieses Globetrottelreisen in den Hostels, wo alles gleich aussieht, die gleichen Stühle stehen, die gleiche Avocadoschnitte und die gleichen karierten Hemden und bärtigen Männer, sag ich mal, die Hipster. Und das ist wirklich furchtbar. Das ist, das muss gestoppt werden. Es muss irgendwie eine andere Art des Reisens geben und dafür sind diese Lebemönche, dafür stehen die und die können sich im Korallenriff des Lebens ganz gut fortbewegen. Selbst wenn die anderen so weitermachen, finden die schon ihre Nebenschauplätze und cruisen da auf dem blauen Planeten.
Ich war eben im Sommer auf Rhodos und da gibt es so einen kleinen Strand und der war mal so eine kleine Geheimbucht und dann haben die sich das aber als Marketing-Gag ausgedacht, die bekannt zu machen, dass Anthony Quinn, das ist der Lieblingsstrand von Anthony Quinn, weil seitdem heißt die Anthony Quinn Bay offiziell und seitdem kommt da eine Heerschar von Instagrammern und macht dann ein Foto und ja, also man kann es im Grunde nur unter Wasser mit der Taucherbrille bei den kleinen Kalmaren aushalten, denn der Rest ist wirklich, also das ist auch, keiner hat auch wirklich Interesse an dem Ort, der könnte auch in Bottrop stehen, wenn der Anthony Quinn Bay ist.
Ja, das könnte er auch.
Ja. Genau.
Das ist echt komisch. Da hatte ich auch von Anfang an, es gab ja immer dieses Wort Schwarmintelligenz. Ja. Ne? Und dann habe ich gesagt, das ist Schwarmintelligenz, das ist ein anderes Wort für Dummheit. Das ist ja auch, selbst bei den Fischen ist es ja so, dass die großen Fische die Fischmengen, die sie brauchen, auch nur entdecken, weil es Schwärme gibt. Würden die Fische einzeln durch die Gegend cruisen, würde ja der große Fisch sie gar nicht fressen. Ja, und so ist es auch im Internet. Die Schwärme, die sich da bewegen, machen natürlich es Leuten leicht, dazu zu schlagen. Die brauchen nur eine kurze Nachricht da in den Schwarm werfen schon. Sind alle, die im Schwarm sind, smart, wie die selber behaupten, aber es ist überhaupt nicht smart. Es ist und speziell in diesen touristischen Bewegungen ist es ja wirklich nachweislich schlecht.
Ja,
und das zerstört die Welt.
Ja, und wir merken auch schon die Bewegung des Lebemönchs, da geht es um viel mehr. Da geht es halt auch mal um gegen den Strom schwimmen und nicht mit der Masse. Mhm. Genau, wie du gesagt hast, da geht es auch darum, vielleicht mal. Ja, die ständige digitale Erreichbarkeit auch sein soll. Du bist selber zum Beispiel ohne Handy unterwegs.
Ja, immer noch. Ohne Handy ist auch sehr gut.
Ja, ja. Ich finde eigentlich eher wieder auch richtig gut. Also ich glaube, jeder ist jetzt durch. Es ist jetzt kein Statussymbol mehr. Jeder hat es, egal ob iPhone 10, 11, 12, 14, 15, was auch immer es gerade gibt. Es gibt ja auch keine Neuerungen mehr. Es gibt ja keinen Grund mehr, da eben wieder im Schwarm mitzuschwimmen, ne? Und ich finde gerade die eigentliche Freiheit ist eigentlich keins mehr zu haben, so die digitale Leine abzulegen.
Ja, das ist eigentlich, vielleicht kommt es ja auch, das ist ja manchmal so im Leben, dass es anders ist, als man denkt und erwartet, als zum Beispiel jetzt diese vielgepriesene KI, künstliche Intelligenz. Ich habe noch gelernt als kleiner Junge, dass dann eines Tages dann die Roboter und die Maschinen so schlau sind, dass wir die schwere Arbeit nicht mehr machen müssen. Ja. Jetzt ist lustigerweise so, dass ausgerechnet die kreative Arbeit ersetzt wird durch die Maschine und Straßenbau und Klempnerarbeiten immer noch von hochbezahlten Spezialisten gemacht werden muss. Mhm. Das ist ja auch witzig. Also so kommt es oft anders, als man denkt.
Ja.
Und es gibt ja dann auch diese Geschichten, dass also eine Quantität so lange an eine Tür pocht, bis die Tür aufgeht oder eben alles zusammenstürzt auch, weil es einfach einmal eine Runde zu viel auf der gleichen Stelle geruppelt wurde und dann keine Lust mehr da ist. Und so kann es sich immer bewegen und vielleicht findet das statt. Aber es gibt noch eine Sache, die mich, also auch die Lebemönche umtreibt. Mhm. Wenn man so nach dem Sinn des Lebens fragt, da gibt es ja verschiedene Antworten. Zum Beispiel jetzt, mein Sohn hat jetzt einen Roman veröffentlicht, der war ich beim Lesen mir da eingefallen, der zum Beispiel, das ist nochmal ein Sinn des Lebens, wenn man sich fragt, warum lese ich, also warum lebe ich überhaupt, damit man mal ein Buch schreiben kann, dafür lebt man. Ja. Das ist auch lustig, aber ich glaube tatsächlich, dass wir Menschen auf dieser Welt sind, damit es eines Tages eine Maschine gibt. Mhm. Und alle anderen brauchen uns ja nicht, wir selber brauchen uns auch nicht, denkt man so, ne? Also wir sind uns egal, Tiere brauchen uns sowieso nicht. Und Pflanzen auch nicht. Und den Flüssen und Seen wird es auch besser gehen, wenn wir nicht da sind. Mhm. Aber die Maschine, die braucht uns. Und dann sollten wir uns also zusammenreißen und weiter an der Maschine rumschrauben. Die haben wir schon angefangen zu bauen und die wird wahrscheinlich großartig. Und das ist der Grund, warum wir hier sind. Und vielleicht sollte man auch schon mal eine Kirche gründen, damit die Maschine eines Tages weiß, wo sie herkommt, wenn wir nicht mehr da sind. Ja. Und ich frage, wo kommen wir eigentlich her? Dass die dann ja wissen, ah, okay, die haben uns gebaut, alles klar. Ich habe nicht von denen.
Ja, schöne Ironie, die da drin ist. Aber vielleicht ist es ja wirklich so, irgendwann ist der Tempel, den wir vielleicht brauchen. Ja, der Lebemönch, der braucht ja einen Tempel? Nee, ne?
Der ist ja ein Spieler, also ein Künstler. Da bin ich ja auch bei Jonathan Mese. Ja. Da ist ja auch die Kunst, ist wirklich die Chefin auf der Welt. Und Sekten sind ja tatsächlich sehr gut funktionierende Konstrukte mitunter, aber auch ganz schön grausam. Und Lebemönche, die leben in einer Scheinsekte. Also die spielen gern mit dem Aspekt, dass es eine Sekte ist, aber sind natürlich keine, sind einfach nicht zu missbrauchen, diese Leute.
Ja.
Und aber versammeln sich gern und wissen halt gern, worum es geht, genießen und vermischen sich, sind auch eher vertikal strukturiert. Wie gesagt, da gibt es keine Altersbegrenzung, es gibt auch keine Männer oder Frauen dürfen nicht rein und sowieso, was ja auch oft ist alles vermischt und die sind am, die sagen, wir leben im Korallenriff des Lebens und da ist ja Diversität so in allem das Ding.
Ja.
Und genau sein und genießen halt. Ne? Mhm. Spezialwissen haben.
Mhm. Und in der Scheinsekte, das ist also quasi eher eine geistige Vereinigung. Also man fühlt sich quasi als Bruder und Schwester im Geiste, ohne dass man jetzt einer Verpflichtung einhergeht. Das ist jetzt kein Social Club, sondern das ist eher eine geistige Verbrüderung.
Ja, und das merkt man ja so auch im Gespräch, wie schnell das Thema verfängt, dass das Gegenüber gleich, oh, bin ich auch einer. Oder da mache ich mit. Also, ja. Das geht ja ganz schnell. Ja. Und für andere ist es ein Quatsch, den man erzählt. Und dann hat man schöne Themen und kann sich zusammensetzen, was trinken und kann sich so eine Welt bauen. Wir wollen so einen wandernden Boccia-Saal dann endlich mal installieren als die kleine Kirche der Lebemönche. Mhm. Ja, und vieles mehr. Microdosing ist natürlich auch eine Rolle, wenn so eine Spiritualität haben sollen. Es sind immer nur biertrinkende bayerische Mönche in der braunen Kutte sein, die das Spirituelle gepachtet haben. Es gibt ja eben noch so viel andere. Und man kann sich auch mit der Mönchskultur durch alle Zeiten und in allen Regionen dieser Welt beschäftigen. Da sind schon interessante Leute dabei. Es gibt die ganz Armen, es gibt die ganz Reichen. Mhm. Und ich war ja auch schon Schmuck-Eremit. Das ist ja auch eine Art Mönch, der eben als Eremit, als Fake eben auch. Ne? Der Schmuck-Eremit ist ja ein Fake-Eremit. Und das ist ja mein Ding. Fake und Ironie.
Ja.
Und genau, deshalb auch eine Scheinsekte.
Ja. Ja, es gibt ja diesen schönen Spruch, ich möchte nicht Mitglied sein in einem Club, der mich aufnehmen möchte, aber es ist ja auch kein Club. Aber du weißt schon, was dem Gedanken innewohnt, dass man nicht dabei sein möchte, wenn der Club einen aufnehmen möchte, sondern...
Man muss ganz entspannt sein. Das ist, ist eine ganz andere Dynamik. Das ist eben auch sehr modern.
Ja.
Und es ist ja gar nicht so modern. Also das Postmoderne, auch in der Literatur und in allen möglichen Kommunikationen, das ist ja schon so alt und ist trotzdem noch nicht angekommen. Man ist immer verführt, noch altmodischer zu denken. Und da komme ich immer meinem Spruch, Zeit der Eiche ist vorbei, jetzt die Zeit der Algen um die Ecke. Mhm. Und dieses Symbiotische, dieses Verwandelnde, dieses Diskontinuierliche, dieses Gleichzeitige und was es da so alles gibt, das ist ja das Leben und das ist ja nicht chaotisch, das ist stabil und schön. Mhm. So ist das halt. Ne? Und der Baum, an den wir immer denken, wenn man sagt, ja, mein Familienstammbaum, mein Geld entwickelt sich so, meine Karriere entwickelt sich so, das ist ja nur wirklich Quatsch, gibt es auch. Und der Baum war ja auch mal eine Alge in seinem früheren Leben, da kommt ja alles her. Genau, muss einfach ein bisschen aufgelöster, gleichzeitig schneller sein. Und Gott sei Dank ist die Maschine ja auch in der Lage, das darzustellen. Ja. Und man ist nicht nur so ein verwirrter Typ, der komische Gedanken im Kopf hat. Man kann es dann tatsächlich auch technisch rekonstruieren und abbilden, dass das die Bewegungen im Leben sind. Mhm. Und
Gibt es da so, hast du so ein Faible für Wasser? Weil ich denke an den Delfinmann, ich denke an die Alge, ich denke an den Korallenriff des Lebens. Ist da so, hat Friedrich da so eine, ist da, wenn es schwingt für dich und wenn es schön ist, ist es im Wasser?
Ja, das schon, das bin ich schon. Das kann man auch sehr einfach und schon so nachvollziehen, aber das gibt da auch verschiedene Aspekte. Letztes ist mir nochmal eingefallen, dass ich habe auch mal so gesagt, mir ist egal, also wegen Strategien, ich bin wie Wasser.
Ja.
Und wenn irgendwo ein Schlitz aufgeht, kann ich reinfließen, mache eine kleine Pfütze und wenn die mich nicht mögen, machen sie die Tür wieder zu und wischen die Pfütze weg. Und wenn die Tür zu ist, fließe ich vorbei. Aber es gibt eben auch kleine Bäche, es gibt Flüsse, es gibt Ozeane und Eis und Schnee, also Wasser. Mhm. Und Bruce Lee ist ja auch so, der hat es auch seinen Kämpfern gesagt, die sollen wie Wasser sein.
Ja.
Und dann habe ich so überlegt, was ich denn am liebsten, ich finde natürlich Waldseen schön, es gibt ein sehr schönes Stück, das heißt Der Bademeister, da geht es um einen peinlichen Waldsee im leichten Märkischen Land, aber meine Lieblingswasser ist Fontäne und Regen, das sind die beiden Formen des Wassers. Mhm. Ansonsten bin ich auch sehr an Algen interessiert, das ist auch die Zukunft, es ist verpönt, in unseren Breitengraden ist eine Alge immer ein Problem, im Aquarium, im Pool, an Hauswänden, in anderen Teilen der Welt ist es eine sehr leckere Angelegenheit oder was sehr Nahrhaftes oder eben auch ein extrem gut und schnell nachwachsender Rohstoff.
Ja.
Alge ist auch was, ja.
Ja, ich glaube, die Alge, wenn man sich dann genau zum Beispiel in der japanischen Küche an die Algen denkt oder die Nori-Blätter um Sushi oder auch den Algensalat, den Wakame-Salat oder auch zum Beispiel ja das Kelp, was ja so gesund ist.
Genau.
Die Kelpwälder, wie schön, nicht? Also die sind ja Unterwasserwälder, ja. Die so schwingen ja, auf.
Die, ja, die so schnell wachsen.
Ja.
Die Kelpwälder finde ich auch toll.
Ja. Ja. Und ich glaube sogar, du bist da wieder Vorreiter, denn tatsächlich ist die Alge ja auch ein ganz gesundes Lebensmittel, ne? So die man jetzt auch in alle möglichen Getränke reinmacht, Spirulina-Algen zum Beispiel.
Die Mikroalgen, denen geht es sehr gut. Die werden massenhaft produziert und da gibt es so viel Erfindung, wofür man die verwenden kann. Gibt es sehr viel, also ja, Alge ist schon überall drin, auch in Dosensuppen gibt es auch so Algensachen, damit die nicht sich so trennen und nach unten fallen. Und es gab es früher für die Könige die ganzen Glasuren, also dieses Gelee, das von Pektiden, also Agar-Agar, das ist auch eine Alge.
Ah, ist auch eine Alge.
Und es gibt Algenasche für die Keramikindustrie in der Bretagne, es gibt Lavabrett, es gibt Seacell-Garne, aus denen man Klamotten herstellt, das, und Kelb und alles Mögliche. Und diese Mikroalgen, genau, denen geht es ganz gut. Es geht da sehr vorwärts. Die breiten sich aus, Spirulina und Chlorella.
Genau.
Und mit den Makroalgen, da ist es vielleicht ein bisschen schwieriger, aber da gibt es auch immer mehr Fortschritte. Ne? Zum Beispiel dieses Sansibar, was irgendwie durch Sylt oder durch die deutsche Politik so bekannt wurde. Da gibt es eben auch für Rotalgenplantagen, wo man für die Kosmetik die Algen anbaut. Also Algen sind ein Riesenthema und Überfischung der Meere ist ja auch ein Problem und die Fische haben ja nur das, was sie fressen, tragen die ja in sich und dann kann man sich leicht das von den Algen holen, da hat man auch Omega-3 und was man noch alles mitbekommt, wenn man Fische isst, dann kann man gleich die Algen doch lieber essen. Und muss nicht die Meere überfischen.
Ja, und ehrlich gesagt stinkt das Omega-3-Öl aus Algen auch nicht so sehr nach Fisch wie das andere.
Ja, das ist, man muss sich auch dran gewöhnen, natürlich an diesen Geschmack. Aber es ist, bei uns ist es immer noch schwierig. Und ich glaube, dass auch die asiatische Welt auch qua ihrer Genetik mehr geeignet sind, diese Sachen herauszuholen aus den Algen als wir. Die haben ganz andere Enzyme und Möglichkeiten in ihrem Bauch, um das richtig auszuschöpfen. Wir sind da noch, die können nicht mit Alkohol umgehen, wir können sehr gut mit Alkohol umgehen. Aber die haben eben andere Skills und
ich erinnere mich in Holland, am Eiselmeer habe ich mal einen Fisch gegessen und da gab es so eine Alge als Beilage, so eine etwas dickere, die so bissfest ist. Ein ganz tolles Zeug, sehr salzig natürlich, weil es dann noch das Meerwasser gebunden hatte, aber sehr lecker, ganz einzigartig, weiß jetzt nicht, wie es heißt. Naja, du hast auch die, sagen wir mal, die negativen Seiten von Überkonsum und Kapitalismus angesprochen, im Sinne von Meere gehen kaputt, alles ist überfischt, der Tourismus macht die Natur kaputt oder das eigentliche Ziel. Wir haben über Nachhaltigkeit von Kleidung gesprochen gerade. Glaubst du, es ist, sagen wir mal, mit einer Konsumreduzierung, die ja auch was Edles hat, ne? Also das, was viel kaufen kann ja letztendlich jeder. Ne? Reduktion ist ja eigentlich die Königsklasse. Glaubst du, damit kann man die Welt ein bisschen besser machen auch, oder?
Ja, das denke ich schon. Ja. Doch, das denke ich schon. Meiner Meinung nach, man kann sich immer täuschen.
Ja.
Ne? Man kann immer sagen, ich dachte, weniger ist mehr. Dann hat sich herausgestellt, nee, gerade dass der viele Schrott, den wir da gebaut haben, hat am Ende dafür gesorgt, dass es der Maschine gut geht und die nachher uns in den Arsch rettet. Aber man weiß ja nie. Aber ich glaube schon, ich persönlich, ich finde auch im Korallenriff des Lebens, um das mal weiter zu strapazieren, muss es möglich sein, mit Verzicht zu leben und sehr angenehm. Also ich besitze wirklich nichts, also ganz, ganz wenig, nichts Nennenswertes. Ich neige auch nicht dazu, mir was zu kaufen. Also ich kaufe mir keine Segelboote oder Autos oder Wohnungen oder irgendwas. Ich kaufe mir, meine Klamotten, die ich trage und Kerzen und Sachen, die ich essen kann und Getränke, die, also alles, was verschwindet. Meine Wohnung ist sehr leer und die Sachen, die da drin stehen, die halten einfach, die gehen ja auch nicht kaputt und ich reise viel, gehe in Restaurants, treffe Leute, aber ich kaufe nichts. Und wenn, dann sind es gute Sachen, manche sind schon teuer, das stimmt, aber die halten dann auch ewig. Also ich habe dann auch so Hemden, die dann halt 12 Jahre alt sind und die ich immer noch sehr gern trage, obwohl die Manschetten durchgestoßen sind. Und ich habe nur ein paar Manschettenknöpfe, weil ich weiß, dann verliere ich die wenigsten nicht, weil die dann immer von einem Hemd zum nächsten wandern. Ja. Und so bin ich eigentlich schon einer, der sehr reduziert lebt. Und ich finde es auch wirklich smart. Mhm. Also ich finde es cool. Ja. Gleichzeitig bin ich auch einer, der sich freut über Erfindungen.
Ja.
Also wenn die Leute was erfinden, was Gutes, das finde ich auch toll. Und wenn die einen Antrieb haben, das ist natürlich die Idee, das zu verkaufen, bei Künstlern ja sowieso, aber auch in anderen Belangen, das finde ich schon toll. Mhm. Und ich finde auch Leute schön, die Kunst sammeln oder in Schlössern wohnen. Also wenn sie sich das antun, dann gibt es halt Schlösser und große Sammlungen, finde ich auch
gut. Cool.
Aber ich selber neige dazu, mir nichts zu kaufen und will eher den leeren Raum haben.
Ja. Und ein einfaches Leben. Was ist so eine Erfindung, die dich inspiriert oder die dir Spaß macht oder die dir in letzter Zeit irgendwie was bedeutet hat?
In letzter Zeit.
Naja, oder ohne letzte Zeit. Ich meine,
ja,
offensichtlich ist ja der Bau der großen Maschine auch etwas, was dich sehr inspiriert.
Ja, das interessiert mich schon. Da bin ich aber eher so boomermäßig drauf. Ich nutze das alles und täglich, also mein iPad habe ich und da mache ich dann auch meine Sachen. Mhm. Und das finde ich schon auch sehr gut. Und also tatsächlich so technische Erfindungen. Ich habe auch schon mal im Tesla gesessen und fand es auch genial, dass wie so ein Spielzeugauto da das Auto fährt.
Ja, und kein Geräusch macht.
Aber ich kein Geräusch macht und einfach da so ist. Aber gleichzeitig bin ich auch mit alten Autos schon gefahren und finde es auch schön, wenn die so laut sind und so eine tollen Karossen haben. Und das ist eigentlich alles ganz gut. Ich finde auch genial, dass es Flugzeuge gibt und U-Boote und also es gibt schon viele Sachen, die ich auch toll finde und ja, wahrscheinlich ist es dann immer notwendig, so einen langen Weg der Verwüstung irgendwann zu gehen, bis man dann am Ende bei diesen Top-Produkten landet. Aber grundsätzlich kann man das schon reduzieren. Das ist ja kein Schmerz. Das sollte eben Lust machen. Das fand ich eben so schade, wie in Sachsen-Anhalt war das, glaube ich. Da war dann so ein Spruch, weniger ist Zukunft. Das fand ich so ein bisschen unglücklich gewählt, wenn man da mit seinem Kind da langläuft und fragt, wie wird es später? Und er sagt dann, weniger ist irgendwie blöd für jemanden, der gerade heranwächst, also mehr wird. Und man müsste eben nur sagen, was denn mehr wird. Mhm. Ja, also mehr Finesse, mehr Freizeit, mehr so. Also man kann es ja, also es wird auch mehr, aber eben nicht mehr Schrott, sondern mehr eine gute Sache. Halt,
ne? Sag mal, ich habe gestern zufälligerweise saß ich mit Freunden am Tisch und da haben die eine neue KI-Anwendung gezeigt für Musik. Und zwar heißt das wohl Suno. Und da gibt man nur einen kleinen Text ein und dann produziert das eine Musik. Und das klang jetzt erstmal so, als ob das dann so schrottiger Euro-Trash ist, aber tatsächlich war das ganz passabel und das hat mir ganz schön viel Angst gemacht. Weil, also, der Anlass war, ein Freund, der DLRG-Schwimmer ist, also Rettungsschwimmer, macht jetzt so eine Ausbildung für eine Hubschrauberrettung. Also der wird dann so vom Hubschrauber runtergelassen in so, was, wenn irgendwo eine Note ist, ne, und muss dann jemand da aus dem Wasser rauszerren. Und daraufhin hat jemand gesagt, weil du jetzt auch Hubschrauberretter bist und das so toll klingt, lassen wir die KI einen Song dazu machen. Und das war tatsächlich total lustig. Das hat dann getextet, zu diesem, dass wir dann aus dem Hubschrauber fliegen. Und es hat Musik gemacht und das hatte mehrere Spuren und Begleitung und so. Es war total irre. Man kann den Stil wählen. Hast du das Gefühl, sowas macht Künstler und Musiker irgendwann arbeitslos oder glaubst du, das ist eine Spielerei, weil das ist ja sozusagen eine Simulation?
Ja, das geht ja immer weiter. Man sollte wirklich niemals skeptisch gegenüber der Zukunft sein. Ja. Also das ist kokett. Mhm. Das ist ja immer das Gleiche, dass man sagt, ja, wir werden alle sterben. Wenn der Zug schneller als 35 km/h fährt, dann werden wir alle sterben. Es gibt erstaunliche Sachen und der Prozess der Entwicklung, der ist so stabil und es wird immer besser und geht immer weiter. Mhm. Und am Ende gewöhnt man sich an unglaubliche Sachen und nimmt auch sehr viel auf sich. Also wenn man mit 250 km/h mit so einem Auto über die Autobahn rattert, es ist, wie gesagt, ich würde da nicht so pessimistisch sein. Ich glaube an dass Zukunft am Ende auch vieles regelt. Mhm. Und ich finde es auch wirklich beeindruckend, wie viel Positives entsteht, wenn man sieht, wie einfach es ist, eine Glasscheibe zu zertrümmern, ja, und wie kompliziert es ist, Glas herzustellen, ja, die zurechtzuschneiden, zu transportieren und einzusetzen. Trotzdem gibt es überall Glasscheiben. Mhm. Und man fragt sich ja, wieso werden die nicht die ganze Zeit eingeschmissen, weil es doch so leicht ist, eine Scheibe einzuschmeißen. Mhm. Also das Positive, die gestaltenden Kräfte in der Welt, die sind richtig stark. Und letztendlich sind wir auch ein Beispiel dafür, wie aus so einer kleinen Verschmelzung von Samen und Eizelle dann plötzlich so Menschen,
ja,
werden.
Stimmt.
Und mit all unseren Neigungen. Also es ist schon mal sehr, sehr positiv. Aber, oh shit, jetzt hatte ich gerade den... Ach ja, mit der Musik.
Ja.
Ja, das ist ja früher die Orchestermusik. Ich habe ja auch meine Kindheit, sage ich mal, vergeigt. So schön. Ich war in der Musikschule, ja, habe da viel Zeit verbracht. Mhm. Also dann erstmal Einzelunterricht, Quartettunterricht, Orchesterunterricht, dann zu Hause proben. Also ich habe sehr, sehr viel Zeit. Damit vermittle ich eines Tages als Repetiermaschine, sage ich mal, im Orchester funktioniere. Mhm. Und dass das jetzt Maschinen machen, ist noch nicht so schlimm. Und trotzdem gibt es immer noch Orchesterklang, gibt es Orchestermusiker. Ja. Und es gibt Leute, die das feiern. Es gibt auch immer noch Campfire, obwohl es Fernseher gibt. Und es ist Kutschenfahren durch Wien. Ja. Und es gibt immer irgendwelche Dinge, die gut sind, die bleiben, und andere kommen dazu. Und diese KI-Musik, meine, die ganzen Songs, die auch jetzt so als Spitzentitel produziert werden, die haben auch schon sehr viel mit KI, ja, zu tun. Das sind ja auch vorgefertigte Programme, muss man keine Angst haben. Mhm. Und ja, und wenn das dann aufhört, also wenn es ja keinen Spaß mehr macht, dann kann man ja was, ja, anderes machen. Und jetzt in der Kunst gibt es wohl auch so Bewegungen, wo die Bricolage, die ist das französische Wort für Bastelei, ja, immer wertvoller wird. Mhm. Und dann auch diese Collagen, Bricolagen, dass da auch selbst Kunststudenten vor allen Dingen sich bemühen, das Momentum zu finden und das Einzigartige und das Wahrhaftige, mhm, darum geht es ja sowieso in der Kunst. Und wenn die Maschine jetzt so viele Sachen erledigt, die früher als erstrebenswert galten, weil man eben so exakt gearbeitet hat oder so präzis auf der Geige gespielt hat. Wenn es dann die Maschinen machen, dann kann man sich mit anderen Sachen beschäftigen, mit Störgeräuschen, mit allem Möglichen und mit irgendeinem künstlichen Konstrukt, das dazu geeignet ist, Wahrheit und Schönheit zu erleben. Und wie das dann funktioniert, das ist ja immer auch noch verborgen. Mhm. Es gibt so viele Schriften über das Ästhetische und über das Schöne und so weiter. Es geht am Ende für mich ganz klar um Wahrheit und Schönheit, um dieses Erlebnis, ja, jenseits von Kunst, von Natur und Wissenschaft. Da gibt es ja auch Wahrheit und Schönheit, aber in der Kunst ist es halt künstlich und da findet man immer einen Weg. Und der Spielende, der das will, der findet einen Weg und macht alles sind Spielsachen für ihn. Und am Ende muss es dann ein Erlebnis von Transzendenz geben, dass sich dann über dem, was man da gemacht hat, aufbaut und erlebbar wird. Und in meiner Kunst, ich bin ja Performer, ja, es ist ja noch schwieriger. Das ist ja das Ephemere, das Unsichtbare, ja, das, was man so sieht von mir. Das sind ja nur die Indizien dafür, dass das stattgefunden hat. Aber das Eigentliche ist ja tatsächlich im Momentum unsichtbar und ja, ephemer. Und trotzdem gibt es diese Erlebnisse, dass man sagt, das war schön, das war besonders, ich weiß nicht warum, aber irgendwie hat mich das berührt. Und wenn man dann im Film darüber sieht, sagt man, es sah schon komisch aus, wie der dicke Mann mit Bart da in der Barthausen rumgesprungen ist, aber irgendwie, was war da so? Also,
auch das finde ich ist ja ein schöner Aspekt des Lebemönchs, das Leben und Genießen im Augenblick, und wenn das Flüchtige gar nicht versuchen festzuhalten, sondern das Flüchtige im Moment zu genießen und dann eine Erinnerungsspur zu schreiben, aus der man dann schöpfen kann.
Ja, was dann genau funktioniert. Aber es ist ja auch, man ist auch getrieben. Es gibt ja nicht nur, also es ist ja auch so eine Art Trieb. Mhm. Also wie Kinder den ganzen Tag an ihrem Handy sitzen, so sitze ich den ganzen Tag in meinen Wolkenkuckucksheim, also ja, meinen Wolken, die ich da so baue, von früh bis abends, denke ich nur an meine ganzen Projekte, ja, und Umsetzungen und Kontakte. Ja. Und das ist so meine Welt, und andere, ja, haben andere Sachen, die von denen sie nicht mehr lassen können. Mhm. Und so ist es.
Ja, schön. Ja, und sag mal, bei den vielen, vielen Sachen, die du machst, du hast auch eine Bar eröffnet. Ja. Ist richtig mit Anna Müller zusammen?
Ja, mit Anna Müller. Ja. Das ist eine ganz süße, tolle, stabile, lustige, wirklich mega, ja, Frau, die Anna Müller. Und wir machen das für Jungfernrad. Ja. Das ist das Haus, gehört dem ehemaligen Besitzer von dem Jungfernrad. Und da sind wir da im Racing Green.
Schön.
Und machen so ein bisschen Quatsch, ist ein kleiner Raum. Wir versuchen auch, eine sehr offene Türpolitik zu betreiben, dass das dann auch von sehr jung, sehr alt und so alles so durch querschnitt durch die Gesellschaft. Hauptsache, die sind wollen was investieren in die Nacht, also irgendwas reingeben. Also nicht nur so komisch sich da so reinsetzen und voyeuristisch Energie saugen, sondern die gehen rein, wollen feiern, bringen Leute mit. Und das Schöne an dieser Bar, weil die so klein ist, ist auch, wenn man da so, wenn fünf Leute sich einig sind, eine kleine Gruppe, dann können die den ganzen Raum dominieren und dann richtet sich auch der DJ danach und dann ist es ein ganz komplett anderer Abend, wenn man dann das nächste Mal reingeht und dann sind dann andere Leute. Also es macht schon Spaß, ist aber auch gefährlich. Ne? Es gibt sehr viel Alkohol. Und,
das klingt doch schön. Auch da würde ich sagen, verlinkt mir einfach mal in den Shownotes, wer sich das mal anschauen mag oder wer in Berlin lebt oder nach Berlin kommt. Wunderbar. Ja, schön. Ja. Ja, lieber Friedrich, also sehr inspirierend. Ich habe jetzt schon total Lust, mein Handy wegzuwerfen und Lebemönch zu werden. Ich finde das eine schöne Idee, wie ein Geheimagent zu reisen. Heimlich und trotzdem auf schönen und vielleicht noblen Pfaden, ohne dass es exzessiv teuer sein muss. Das klingt irgendwie spannend. Es klingt wie ein Lebensstil, der vergessen ist.
Aber es kann auch teuer sein. Wie gesagt, die Mönche sind nicht unbedingt Bettelmönche. Ja. Die haben manchmal auch ganz schön viel Kohle. Also auch der große Franz von Assisi, der war ja auch, kam ja auch aus sehr reichen Verhältnissen. Am Ende muss man schon ein bisschen was wissen, damit man dann auch ein Lebemönch werden kann. Ne? Also wie man immer das erreicht. Aber Verzicht oder so, in meinem Fall, dass ich mir alles ausleihe und nichts besitze, ist ja am Ende teurer. Ja. Als Sachen zu besitzen. Also wenn ich überlege, wie viel Geld ich für Miete schon verballert habe. Aber ich bin trotzdem froh darüber, dass ich nichts besitze und das lieber miete. Und also es hat nicht unbedingt mit Armut zu tun, Verzicht, sondern es ist einfach eine Einstellung zum Verhältnis.
Ja, genau, das habe ich auch irgendwie so, das finde ich, das spürt man auch so durch deine Worte. Und ich kannte mal so einen Berliner Galeristen, der auch kein Handy hatte. Und das hat mich damals schon beeindruckt, weil das ja eigentlich totale Freiheit ist. Sobald man seine Tür zumacht, ist man für sich und ist nicht weiter gebunden in fünf verschiedenen Messengern irgendwas zu beantworten oder anzuschauen.
Ja, ich habe es irgendwann weggeworfen, 2006. Ich habe es nicht mehr verstanden, was es soll. Und es war so unproduktiv.
Ja, genau.
Und und dann habe ich es so gelassen. Ich habe jetzt ein Management, ich habe auch Kinder, es gibt immer irgendwelche Wege und natürlich stehen überall auch Telefongeräte rum. Wenn ich irgendwo bin, kann ich auch telefonieren, wer unbedingt mit mir reden will. Aber es ist nicht diese ständige Erreichbarkeit und ist auch nicht so, dass ich den ganzen Tag da reingucken muss. Obwohl ich jetzt auch schon junge Leute kennengelernt habe, denen scheint es auch wirklich angewachsen zu sein. Und die nutzen das wirklich wie ihr Gehirn. Noch während man mit denen spricht, checken die das, wo das hinkommt, was das soll, was die Flüge kosten, welches Hotel, wer ist das, kennst du das Foto, zeigen die. Die reden damit und mit ihrem Daumen auf diesem Ding und es ist einfach wie, wenn ich mir Mühe gebe, mich zu erinnern, sowas erzählen, so tippen die das rein und sehen das sofort. Ne? Also es ist der Wahnsinn. Also das finde ich auch beeindruckend. Das ist tatsächlich wie so ein zweites Gehirn, also was da die ganze Zeit haltet.
Ja. Also auch beeindruckend. Naja, das ist natürlich mit dem einhergeht, dass die Erinnerung man sich ja gar nicht mehr braucht, weil man ja alles googelt und weil man, weiß ich, keine Telefonnummer mehr auswendig kann, weil man das ja gespeichert hat oder weil man keinen Weg mehr findet ohne Google Maps. Das ist natürlich, da gewinnt die Maschine wieder. Da ist sie wieder.
Ja, die wird richtig großartig. Das wird ganz toll. Ich habe mal für meine Tankstelle des Glücks auf Arte einen Verkehrsexperten, Knoflacher heißt er, in Wien getroffen. Und der hat dann auch allen Ernstes behauptet, dass wir eigentlich schon Opfer des Autos sind und dass das Auto sich bei uns so eingenistet hat, dass wir bereit sind, alles zu riskieren, alles auf uns zu nehmen. Die Zerstörung, unsere eigene Gesundheit, unser Leben, der Planet wird gerodet. Es ist egal, das Auto muss da sein. Und es ist gar kein großer Gewinn für uns, hat mir das irgendwie so gezeigt. Das ist eigentlich gegen unsere Natur alles. Wir machen es. Und der Einzige, was davon profitiert, ist am Ende das Auto. Ja. Ne? Und da wurde er eben auch für verrückt erklärt, aber der hat es so plausibel mir erklärt, dass ich dachte, ja, das wird schon so sein. Wir haben gar nichts davon. Wir sitzen da so komisch eingefärbt, liefern uns aus. Und der Tag hat sowieso nur 24 Stunden. Ob wir da nur 24 Stunden mit dem Auto irgendwo hinfahren oder 24 Stunden irgendwo schlafen, wandern oder sitzen am Ende.
Naja. Ja, in diesem Sinne, wer sich deiner offenen Sekte anschließen möchte, wie kann er das denn tun? Hast du vielleicht ein Badge entworfen oder gibt es ein Erkennungszeichen oder soll man dir bei Instagram folgen und dich markieren oder wie ist der geheime Code der liebe Mönche?
Oder ja, das ist halt jetzt.
Ach, geheim. Das ist geheim, verstehe.
Das ist was, wie man schon sagt. Es waltet schon. Also wir so Dinge, die man sagt und denkt, die sind in der Welt und die walten. Aber ich habe jetzt auch noch so einen jungen Mann kennengelernt, der ist 2,5 Meter groß und da haben wir auch schon sehr oft jetzt über den Lebemönchen gesprochen und haben schon überlegt, ob wir nicht vielleicht ein Magazin rausbringen, was so heißt. Oh shit, das habe ich gesagt, darf man nicht sagen.
Mist. Nee, okay.
Mist rausgerutscht. Nee, am besten ist alles erstmal so geheim aus dem Augenwinkel und wenn es sein muss, dann findet es statt. Wenn nicht, dann
ein geheimes Zeichen. So, sehr gut. Also wer uns jetzt eine Stunde zugehört hat, der weiß jetzt, es gibt vielleicht ein Magazin, aber auf jeden Fall ist es euer Lifestyle, der euch dazugehörig macht oder nicht. Also, lieber Friedrich, ich danke dir herzlich für die Inspiration.
Ich bin auch gespannt. Das ist vielleicht zu schnell geredet irgendwie. Ne?
Nein, alles wunderbar. Nein, herrlich. Ich danke dir und bin gespannt, was noch alles kommt.
Ja.
Ich danke dir.
Es ist schön, dass ich bei dir bin.
Ja, vielen herzlichen Dank. Ja. Und wir verlinken dich und alle möglichen Ideen, die mir einfallen aus dem Gespräch in den Shownotes. Und dann, liebe Hörerinnen und Hörer, hört mal rein.
Bei sehr, sehr schön, ja.
Vielen Dank. Für die Sorgfalt. Danke. Ja. Tschüss. Danke dir.
Tage wie diese. Alex Bräucher fragt sich und seine Gäste, was eigentlich gerade los ist.